Nu komm, Volpino, mach hin. Entscheid dich. Krieg oder Liebe? Erdnuss oder Kaffeebohne? Die anderen wollen auch noch drankommen.
Rhea blickte sich um. Vor ihr stand ein dicklicher Waschbär wankend auf seinen Hinterbeinen, während er mit einer Vorderpfote auf den sandigen Boden zwischen ihnen und mit der anderen auf zwei Häufchen Tiere wies, die gleich neben ihnen auf zu Stufen geschichteten Baumstämmen sitzend gebannt auf sie starrten. Drei junge Raben, ein junger Adler, eine große Katze mit eichhörnchenartigen Pinseln an den Ohren und ein riesiger weißer Vogel, der tollpatschig auf den Stämmen hin und her rutschte. Rhea hatte weder ihn noch seine Art je zuvor gesehen, und doch kam er ihr bereits seltsam vertraut vor.
Mö. Okay, Grauer, dann halt nicht. Dann nehme ich schon mal die Bohne.
Der Waschbär begann grinsend zu kauen. Dabei wandte er sich an die anderen.
Seht ihr, Männers, das ist gelebte Geschichte. Oder zumindest die zeitlose Lektion daraus. Unentschlossenheit spielt immer dem Gegner in die Fänge. Aber so war unser Grauer ja schon immer, ne? Wie bist du eigentlich so um die halbe Mar gekommen, sag mal?
Die anderen lachten. Rhea spürte Scham.
Die meisten Weibchen stehen übrigens auch nicht so auf verschnarchte Zauderer, nur mal so. Aber du kannst ja Feuer machen, ne, Volpino? Das hilft bestimmt im Krieg und in der Liebe.
Sie begann innerlich zu knurren und hörte noch, wie die Tiere immer lauter lachten. Dann verschwanden sie vor ihren Augen, während Rhea rücklings hinabgerissen wurde in ein ewig bodenloses Dunkel.
Rix der Graue. Ein Märchen der Gebrüder Sommer.
Fünftes Buch. Herz aus Arrakasch. Kapitel 5. Im Herzen des Feuers. Zweiter Teil.
Also, halten wir fest. Du wolltest nur deinen kranken Freund zum Adebarium begleiten und hopp hopp wie der Hase sind wir plötzlich Königsfeinde Nummer 1. Weil dein Bär...
Das ist nicht mein...
Bär, ja. Also, weil Aldobello, zu Recht, wenn du mich fragst, Grimms Ältesten aus dem Umlauf genommen hat, sind wir jetzt zusammen mit ihm und Kipp die meistgesuchten Tiere Ymirs. Grimm hat garantiert schon eine Belohnung auf uns ausgesetzt. Und hopp hopp wie der Hase sind wir plötzlich tief unter der Erde im ganz realen Xolox. Entführt von Katzen, gejagt von Pesci, dem vielleicht skrupellosesten Mörder unter Grimms Lakaien, und jetzt sitzen wir hier, alleine im Dunkeln, gefangen in irgendeiner Höhle, weiß mal wo unter der Erde, und warten drauf, dass uns morgen, was auch immer das hier unten heißen soll, die Katzenkönigin empfängt. So weiß soll was. Habe ich das soweit richtig rekapituliert?
Was? Ich meine, ich glaube schon, ja. Was heißt hopp hopp wie der Hase?
Das hat Roger erst immer so gesagt, wenn Dinge schnell hintereinander ab... Nun stell dich nicht noch blöder, als du bist. Du weißt genau, was meine Frage war.
Ja, ob du alles richtig rekatapultiert hast.
Rhea rollte die Augen, umso intensiver, da sie wusste, dass Rix es im Dunkeln nicht sehen konnte.
Also, nee. Vielleicht, dass Pesci wahrscheinlich tot ist. Das hast du vergessen.
Nee, nicht vergessen. Nicht gesagt, weil ich's nicht glaube. Kuhn hat den alten Schacht notgestürzt, in dem Pesci war. Und seitdem haben wir nichts mehr von ihm gehört, ja? Das ist für mich aber was ganz anderes als wahrscheinlich ist er tot. Und das war auch nicht meine eigentliche Frage.
Nicht?
Nee. Ich hatte dich eigentlich gefragt, warum zum Xolox ich jetzt mit dir genau hier gelandet bin.
Gute Frage. Rix begann flüchtig wie alibihaft im Geiste noch einmal die Schritte durchzugehen, die sie hierher geführt hatten. Doch er wusste, dass das nicht das war, was Rhea meinte. Tatsächlich kannte er ihr Gefühl selbst doch nur zu gut. Seit er damals Uatu getroffen hatte, war eigentlich kein einziger Tag vergangen, an dem er sich nicht genau das gefragt hatte. Was tue ich hier und warum zum Xolox ausgerechnet mit dir? Egal ob in der Wüste mit Fennec oder mit den Erdmännchen, den Elefanten in der Steppe, ob mit Sanche oder gar Nepomuk im Dschungel, Mo und Anna, Sagan, Rak und all die Tiere auf Serapeum. Rix durchfuhr plötzlich ein geradezu körperliches Verlangen, diese Dinge mit Rhea zu teilen. Am liebsten wollte er sie packen wie ein Jungtier und ihr seine Vergangenheit zeigen, so wie Con und Cord ihm damals die Welt von oben offenbarten. So wollte er mit ihr fliegen, durch die eigenen Erinnerungen, und wenn er denn durfte, gemeinsam mit ihr durch ihren Geist reisen und sehen, wie sie sich schon damals bei Gelmir knapp verpasst haben mussten oder wie Rhea als junge Füchsin mit dem Riesenhasen Ragaast durch die Wiesen und Wälder Alvaras gezogen sein musste. Wenn er sich wirklich konzentrierte, konnte er sich sogar lebhaft vorstellen, wie ein riesiger Hase mit langen, schlappen Ohren durch eine Wiese vorweghopste, dicht gefolgt von einer freudig nachspringenden, jungen, grauen Füchsin, die...
Ey! Was ist das? Merkst du das auch?
Was meinst du?
Ich weiß nicht, wie... Ich... Jetzt hör mich an, ich kling schon wie du. Super. Ja, nee, keine Ahnung, was das gerade war. Hast du schon mal Déjà-vu gehabt? So nannte das Ragaast, wenn man plötzlich das Gefühl hat, etwas schon mal erlebt zu haben. Oder wenn man plötzlich eine Erinnerung so lebendig vor sich sieht, als würde man es träumen. Das hatte ich gerade. Seltsam war nur, ich wollte eigentlich an was ganz anderes denken. Ich konnte aber nicht. Und du? Ach, jetzt, wo ich es laut sage, merke ich selbst, wie blöd das klingt. Vergiss es. Lass uns...
Nee, warte mal. Woran hast du denn gedacht? Warte, lass mich raten. Warst du mit Ragaast in Alvara?
Rhea fühlte sich schlagartig heiß und kalt zugleich, als würde sie mit der Höhle verschmelzend versteinern. Sie war froh, dass Rix ihr Gesicht nicht sehen konnte. Blitzschnell sammelte sie sich und antwortete, so souverän wie möglich.
Ja, normal würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Wir haben gerade noch von ihm gesprochen. Aber das wirklich Seltsame ist, ich hatte das Gefühl, als wärst du auch da gewesen. Also in meiner Erinnerung. Irgendwie. Nur wieso?
Ja, das ist, weil ich auch da war. Also gerade. Irgendwie. Ich hab dich gesehen. Du warst noch klein und bist ihm hinterhergesprungen, während er durch eine Wiese gehopst ist.
Ich hab dich noch nie so glücklich gesehen. Rhea überkam nun ein einziger Schauer unterschiedlichster Gefühle. Da war zunächst Angst. Alles überdeckende, ungeahnte Angst. Vor Rix, das allererste Mal, dass sie diese spürte. Zuvor hätte sie nicht einmal daran gedacht, vor ihm überhaupt Angst haben zu können. Sie fürchtete nicht viele Dinge in diesem Leben, und alle waren sie bislang real und greifbar gewesen. Doch das Gefühl, dass jemand in ihren Geist eindringen konnte, während sie dabei machtlos zusah, weckte eine ungeahnte Dimension des Schreckens. Aber da war mehr als nur Angst. Hinter der Angst schlichen noch leise, letztlich machtlose Zweifel an dem gerade Erlebten. Immerhin waren sie nun seit Wochen im Dunkeln unterwegs und wahrscheinlich war es da ganz normal, irgendwann zu halluzinieren. Doch sie wusste, dass hier schlicht ihre Vernunft sprach, die sich an irgendetwas festhalten wollte. Nur, wenn die einzige vernünftige Erklärung eine Wahnvorstellung war, dann war sicher alle Vernunft verloren. Und doch, oder gerade deswegen, spürte Rhea, wenn sie wirklich ehrlich war, irgendwo ganz tief in sich auch eine schreckliche Neugier, Spannung, um nicht zu sagen, eine Art Erregung.
Wie hast du das gemacht?
Ich? Ich hab nix. Beziehungsweise, ich vermute, hier ist wahrscheinlich ein natürliches Nixfeld. Und zwar ein richtig starkes.
Was für ein Feld?
Ein Nixfeld. Also ein Feld aus Nix. Oder für nix oder so.
Quatschkopf. Klar, nix ist hier reichlich. Ich sehe nichts anderes als nix.
Ja, nee, mit nix meint man... Ach, ich weiß selbst nicht wirklich, was die Tiere meinen. Obwohl, nicht wirklich. Das trifft's vielleicht sogar ganz gut. Das Nix ist wie unsere Welt, aber nicht wirklich. Man kann da quasi hingehen, ohne sich zu bewegen, also im Geist sozusagen. Und dann ist es fast, als würde man träumen. Und man kann sich gegenseitig Sachen zeigen, selbst wenn man sich sonst überhaupt nicht verstehen kann. So können zum Beispiel sogar Affen mit Spinnen reden.
Ich glaube, von sowas hat Ragaast auch mal geredet. Andere Ebenen als die, auf denen wir wandeln. Oder so, hat er gesagt. Da habe ich gesagt, dass mir die Probleme auf dieser Ebene schon reichen. Und er hat nie wieder davon gesprochen. Und warum kannst du sowas? Und wieso erzählst du mir das erst jetzt?
Naja, ich kann das ja gar nicht. Ich hab mir das gerade nur gewünscht, dass du sehen kannst, wie es mir gegangen ist. Und dann dachte ich, es wäre doch voll schön, wenn wir beide sowas teilen könnten. Und dann habe ich mir einfach vorgestellt, wie du wohl klein warst. Und dann ging das plötzlich, irgendwie. Weil hier offenbar ein super starkes Nixfeld ist. Noch stärker als das in Skinkton.
Da habe ich damals zum ersten Mal vom Nix gehört. Und Rix begann zu erzählen. Von der dreieugigen Echse Tuatara in der Wüste und sprang hopp hopp wie der Hase zu Sanchez ihr Klüngel mit der Spinne Nancy. Von den Affen in den Erinnerungen des Jaguars Mo zu den Tränken, die Midis und Bartelt auf Serapeum angerührt hatten. Und schon bald verschwammen die Grenzen zwischen dem, was er erzählte, und dem, was Rhea geradezu leibhaftig vor sich sah. Das Dunkel der Höhle verschwand und machte Platz für ganz real erscheinende Orte und Tiere, die sie nie zuvor gesehen hatte, und hopp hopp wie der Hase sprangen sie von einem zum anderen. Brennend heiße Orte, frierend kalte, sie spürte die Hitze der Wüste genauso wie ihre eisige Kälte bei Nacht, doch alles nur für wenige Happen. Schon war sie in einem stickig vernebelten Urwald, in dem von überall Haufen von Haufen Tiere zirpten, kreischten und schrien.
»Hör auf! Mir wird schlecht!«
rief Rhea und torkelte ein Häufchen Schritte weg von Rix. Für ein ganz kleines Weilchen kauerte sie am Höhlenboden und rang mit sich und den Nüssen, die die Katzen ihnen als Mahlzeit dagelassen hatten, ohne einen klaren Sieger. Irgendwann hörte sie schließlich Rix.
»Alles okay? Das wollte ich nicht. Es tut mir voll leid. Bis jetzt haben das immer Tiere mit mir gemacht, die das konnten. Aber ich bin keine Eule oder ein alter Jaguar auf Pflanze oder was.«
»Schon gut. Du machst das schon gut. Aber mach mal langsam. Und vor allem entscheid dich, was du mir zeigen willst, und spring da nicht sofort wieder woanders hin.«
»Hopp, hopp, wie der Hase?«
Sie brauchte keine magischen Nix-Fähigkeiten, um sein stolzes und zugleich noch immer unsicheres Lächeln durch die Dunkelheit zu hören. Ihre Angst vor ihm war für den Moment wieder etwas gewichen und machte Platz für die mittlerweile wohlig vertraute Mischung aus genervter Ungeduld und tiefer Zuneigung. Wahrscheinlich würde sie früher oder später immer den liebenswürdigen, schusseligen Döskopf in ihm wiedererkennen, dem sie nicht böse sein konnte, weil er nur die besten Absichten hatte. Zugleich aber war da nun auch immer ein stillschweigendes Unbehagen ob seiner ungeahnten Macht. Und doch wollte sie mehr davon.
»Genau, eben nicht hopp hopp wie der Hase. Wir haben's nicht eilig. Bis die Katzen uns hier rauslassen, dürft's noch einen Haufen Weilen dauern. Und ich weiß nicht, was mit dir ist, aber ich muss gerade auch sonst nirgendwo hin. Da kannst du mir dann auch erstmal deine Abenteuer im Nix zeigen, wenn wir schon mal hier sind. Aber bitte schön langsam und vorsichtig.«
Dieses Mal konnte sie sein Lächeln im Dunkeln geradezu sehen. Rhea bereitete sich vor auf einen Sprung in jedes erdenkliche Klima und jede vorstellbare Lautstärke. Dabei schloss sie die Augen und hielt die Luft an. Sie wusste nicht, ob dies etwas ändern würde, aber sie hatte bei ihren ersten Sprüngen gerade zahllose Gerüche durcheinander in der Schnauze gehabt, was ihr nicht geholfen hatte, die Nüsse bei sich zu behalten. Sie erwartete Meerwasser, trockene Wüstenluft, stickigen Urwald und, sicherheitshalber, die schlimmsten Gerüche, die sie, die ehemalige Waldwachenschnüfflerin, nur kannte. Doch es passierte nichts.
»Also ich wäre dann soweit?«
»Ja, ich...«
»Wie, jetzt bist du nervös, oder was?«
»Ja, nee, ein bisschen. Aber das ist nicht das Problem.«
»Sondern?«
»Ich weiß ja nicht, was du gerne sehen willst.«
»Ich? Du wolltest mir doch unbedingt dein Leben zeigen. Jetzt schieb das nicht auf mich.«
»Hä, was denn?«
»Na, dass du dich nicht entscheiden kannst, was du mir zeigen willst. Wie immer, du kannst dich nicht entscheiden.«
Plötzlich war ihr, als würde sich die Höhle um sie drehen. Dann hörte sie entfernt rauschendes Wasser, das immer näher kam. Kein Meer, kein See, sondern ein riesiger Fluss. Oder gar zwei? Es wurde heller und Rhea erahnte erste Schemen, während sie begann, unzählige fremde Gerüche zu schnuppern. Dann hörte sie plötzlich eine Stimme.
»Nu komm, Volpino, mach hin, entscheid dich. Krieg oder Liebe, Erdnuss oder Kaffeebohne, die anderen wollen auch noch dran kommen.«
Rhea hörte zunächst die Stimme klar und deutlich, bis sie schließlich auch ihren Besitzer sah. Vor ihr stand ein dicklicher Waschbär wankend auf seinen Hinterbeinen, während er mit einer Vorderpfote auf den sandigen Boden zwischen ihnen und mit der anderen auf zwei Häufchen Tiere wies, die gleich neben ihnen auf zu Stufen geschichteten Baumstämmen sitzend gebannt auf sie starrten.
»Mö. Okay, Grauer, dann halt nicht. Dann nehme ich schon mal die Bohne. Bah. Wie bist du eigentlich so um die halbe Mar gekommen, sag mal?«
Die anderen lachten. Rhea spürte Scham.
»Die meisten Weibchen stehen übrigens auch nicht so auf verschnarchte Zauderer. Nur mal so. Aber du kannst ja Feuer machen, ne, Volpino? Das hilft bestimmt im Krieg und in der Liebe.
Sie begann innerlich zu knurren und hörte noch, wie die Tiere immer lauter lachten. Dann verschwanden sie vor ihren Augen, während Rea rücklings hinabgerissen wurde in ein bodenloses Dunkel. Rix atmete tief durch. Ihm war nicht schlecht geworden wie Rea beim ersten Mal, doch er bemerkte, dass es ihn Kraft kostete, sie in seinem Geist zu halten und sich konstant auf eine kohärente Erinnerung zu konzentrieren. Seine Gedanken wollten ohnehin selten lange bei einer Sache bleiben, und nun mussten sie dabei noch gefühlt Rea den Uru hinauftragen. Nicht, dass er es nicht gern tat, nein, er liebte es, aber es war deutlich anstrengender, als er gedacht hätte. Er wollte gerade fragen, wie es Rea nach diesem Sprung ging, da hörte er bereits:
»Wer war das? Was glaubt das dicke Erstloch, wer er ist? So redet er nicht mit dir. Bring mich sofort zurück, dem werde ich mal was erzählen vom Krieg und Liebe.«
»Ich glaube nicht, dass das geht. Also, dass du ihm was sagen kannst. Das sind ja nur meine Erinnerungen. Außerdem ist er ein echt guter Freund von mir.«
»So reden deine Freunde mit dir?«
»Ja, nee, das ist nur so ein Rüdending. Weil wir unter uns waren, aber volle Hörstämme. Sowas ist für Rack wie Publikum. Da macht er immer seine Späße. Wie eigentlich auch ohne Publikum. Aber er hat ein wirklich gutes Herz.«
»Ja, super. Ein Rüdending. Keine Ahnung, was er euch da sonst gerade noch erklären wollte. Aber deswegen ist wirklich andauernd Krieg irgendwo. Wegen eurem Rüdending.«
»Da kann ich dir nicht mal wirklich widersprechen. Weibchen sind bei sowas deutlich raffinierter.«
Rix dachte kurz an die Hyäne Aisha, dann an die Eule Midis, doch er verdrängte sie schnell wieder. Er wollte Rea lieber schöne Dinge zeigen. Und er musste sich beeilen. Er wollte Rea beweisen, dass er sich sehr wohl entscheiden konnte. Er wollte entschlossen und stark für sie sein. Ein Alpha, der sie vor Gefahren beschützt und weise und gütig ist.
»Pass auf, Menge Ehremeier, da mit der Anführerei, das ist ja nicht mal so einfach. Also immer Praxis. Immer Theorie, sicher, da wäre jeder hier ein König. Aber entscheidet mal, was die anderen nicht entscheiden können oder wollen. Und egal wie du das anstellst, am Ende bist du sowieso immer der Gelekte. Ich sage dir doch.«
Rea sah zunächst nichts, aber sie spürte, wie ihr ganzer Körper mit einer tief dröhnenden Stimme vibrierte. Ein riesiges, scheinbar pelziges Tier hatte sie sich offenbar vor dem Bauch verzurrt, fast wie Kipp auf dem Rücken des Bären. Nur, dass dieser zottelige Riese hier offenbar mit ihr und seinen unwirklich langen Armen, von denen lange verfilzte Zöpfe baumelten, von Ast zu Ast durch einen dichten, fremdartigen Wald schwang, wie sie schließlich auch sehen konnte.
»Aber Krieg, mir Jung, da muss man sich immer ganz genau überlegen, sonst sind ganz schnell alle geleckt. Nur manchmal, da kannst du das nicht lange überlegen, sonst entscheiden andere und dann hängst du ganz schnell ohne Arme oben im Krone da. Aber die hat immer und ohne Ausnahme nur eine einzige jote Grund, überhaupt Krieg zu führen.«
»Zur Verteidigung?«
»Da war ich jetzt von ausgegangen, dass das selbstverständlich ist. Nur was ist der einzige Grund, überhaupt irgendwas zu verteidigen?«
Rea unterdrückte den ohnehin sinnlosen Impuls zu reagieren und lauschte, was Rix wohl geantwortet haben mochte. Doch der Affe kam ihm zuvor.
»Der Lebe, mein Jung, das ist der einzige, wofür es sich im Wald zu kämpfen lohnt. So wie du für deine Früchte ob immer je in der Vögel gekämpft hast. Man kämpft immer noch für die Sicherheit von den Tieren, die man liebt. Ob das der ganze Volk ist von der Ab, deine Früchte ob Emir oder deine Schwester. Und vielleicht findest du ja auch einmal eine fesche junge Giraufüchsin wie dich. Da jedet mit der Liebe denn aber von Ast zu Ast in neue Wälder, hör mal. Ich sage dir, mein Ehremeier, da.«
Als gleich darauf wieder beiden Füchsen schwarz vor Augen wurde und sie sich schließlich zurück in der Höhle im ganz realen Xolox fanden, blieb Rix diesmal kaum Zeit durchzuatmen, da Rea direkt sprach.
»Das ist also dieser Affenkönig, von dem du immer zu redest? Ja gut, ich glaube, ich verstehe jetzt warum. Aber sag mal, du hast eine Schwester? Wieso hast du mir das denn nie erzählt? Wo ist sie denn? Zeig mal, wie sie aussieht.«
Rea schloss direkt voller Erwartung die Augen, auch wenn es für ihre Sprünge ins Nix offenbar keinen Unterschied machte.
Ich hab dir von ihr erzählt, beziehungsweise es versucht, aber dann kam immer direkt was dazwischen. Und viel kann ich dir auch gar nicht erzählen und zeigen erst recht nicht. Sie lebt nicht hier, auf Mar. Wenn wir die Sterne sehen würden, dann könnte ich dir zeigen, wo sie ist.«
Rea schwieg. Tatsächlich erinnerte sie sich, dass Rix, wie sie selbst, weise war und einmal Andeutung gemacht hatte, dass er nicht auf Mar geboren wäre. Sie hatte das als angeberisches Balzgetöse eines jungen Fuchses mit viel zu viel Fantasie abgetan und bald verdrängt. Doch inzwischen überraschte sie nichts mehr bei ihm. Er hatte sie gerade innerhalb weniger Happen in völlig reale, absolut fremde Welten gebracht. Was spielte es da für eine Rolle, wo er geboren war? Sie hatte sich nie für die Legenden der Nephi oder Unaki interessiert, und ob sie wirklich existierten und Tiere wie Rix hierher brachten, machte für Rhea keinen Unterschied. Wenn dem so war, dann war sie froh darüber. Hauptsache, er war hier. Sie mochte ihren Döskopf, mehr als das, wenn sie ehrlich war. Trotz oder gerade wegen all seiner fremdartigen Erfahrungen und Facetten. Doch was seine Herkunft anbetraf, so war er in ihren Augen von hier, von Ymir. Ein Graufuchs, ganz wie sie, nur aus einem anderen Wald, aber einer von ihnen, den guten, normalen, korrekten Tieren. Wenn es sowas denn gab.
»Aber hattest du nicht auch eine Schwester?«
fragte Rix da plötzlich.
»Zwei sogar«,
murmelte Rhea, gedankenverloren.
»Echt? Ja, dann zeig mir die doch mal. Ich würde doch gerne mal was von dir sehen.«
»Ja, nee, bitte, nicht. Da gibt's auch nicht viel zu sehen. Wir sind beide gestorben, als ich noch klein war.«
»Oh, das wusste ich nicht. Das tut mir unglaublich leid.«
»Schon gut. Wir haben alle Familie verloren. Das gehört zum Wald. Hattest du denn vielleicht auch einen Bruder?«
»Ich leider nicht.« »Ich auch nicht. Wobei...«
Rhea überkam plötzlich wieder das Gefühl, als würde die gesamte Höhle sich drehen. Dann wurde es immer heller und heller. Doch es dauerte diesmal eine gefühlte Ewigkeit, bis sie wirklich etwas erkennen konnte. Und selbst dann waren es nur leicht verschiedene Schattierungen goldgelb in der Sonne gleißenden Wüstensandes. Rhea wusste nicht, wann sie zuletzt, wenn jemals, so viel Licht gesehen hatte, und sie war froh, dass Rix in seiner Erinnerung die Augen, durch die sie nun sah, zusammenkniff.
»Ich sag's dir, Bruder, wenn du noch keine Muscheln gegessen hast, ja, dann hast du noch nicht gelebt, Alachwa.«
An ihrer Seite lief ein »Fuchs, so wie wir«, hörte Rhea plötzlich Rix' Stimme.
»Jetzt kannst du ja auch noch mit mir reden. Wie machst du das?«
»Keine Ahnung. Mir fallen Dinge ein, ich konzentriere mich drauf und mehr mache ich nicht. Alles andere muss das Nixfeld sein. Aber offenbar siehst du dann dasselbe wie ich. Und wenn ich denke, was ich dir gern sagen würde, dann hörst du das hier offenbar auch. Oder wir reden gerade einfach in echt, in der Höhle miteinander. Keine Ahnung, ich mache das so hier alles auch zum ersten Mal.«
»Okay. Dann, wer ist das, dieser Fuchs? Auch wieder einer von deinen komischen Freunden? Irgendwas an ihm gefällt mir gar nicht.«
»Ich hab mal mit einem Drachen aus Gavia über Muscheln verhandelt, ja? Ein ganz schuppiger Charakter, ich schwör. Der meinte...«
»Das ist Fennec. Fennec ist... war nicht nur ein Freund. Fennec war mein Bruder. Und Fennec war immer korrekt zu mir.«
»Und ich sag, Fennec ist immer korrekt zu dir, ja? Da kannst du jeden in der Wüste fragen, Galachwa.« »Und der sagt,
bist du mir böse, wenn wir noch ein bisschen mit ihm laufen? Ich habe ihn so lange nicht gesehen.«
Rhea zögerte. Dieser fremdartige Fuchs mit seinen langen Ohren, fast wie ein Hase, und seinem hässlichen Dialekt, war ihr direkt unsympathisch. Ganz anders noch als der Affe. Eher wie der Waschbär, nur dass dieser schlicht ein Astloch gewesen war. Dieser Fennec hier war anders. Sie traute ihm einfach nicht. Doch es war Rix offenbar ein großer Wunsch, noch ein wenig mit ihm durch die Wüste zu laufen. Und da sie mittlerweile spürte, dass ihn diese Sprünge Kraft kosteten und auch die lebhaften Erinnerungen an die Hitze und seinen unvorstellbaren Durst nur zu real wirkten, wurde sie gleich neugierig, warum es Rix diese Anstrengungen wohl wert war. Und schon bald lauschten sie in einer schummerigen, nicht ganz Xolloks dunklen Höhle im Wüstensand epischen Geschichten über die Entstehung von Mar, gemeinsam mit zahllosen niedlichen kleinen Jungerdmännchen, denen allein Rhea weilenlang dabei hätte zuschauen können, wie sie gegen die Müdigkeit kämpften, um Fennec weiter zuzuhören, nur um schließlich friedlich ihren Kampf zu verlieren. Wie dieser Wüstenfuchs mit den Jungtieren umging, machte Eindruck auf sie, und spätestens nachdem Rix ihr gezeigt hatte, woran er sich von seinem Abenteuer in Skinkton erinnern konnte, hatte Rhea ihre Meinung über Fennec komplett geändert.
»Okay, wegen mir können wir zurück. Danke, dass wir bleiben durften«,
sprach Rix irgendwann, worauf Rhea nur entgegnete.
»Machst du Witze? Ich muss gleich mal unbedingt was trinken, aber sonst fand ich das gerade wunderschön. Und in Skinkton war er wirklich korrekt und super mutig. Ihr beide.«
Rix spürte, wie seine Ohren warm wurden, und das nicht von den Erinnerungen an die Wüste.
Wie ist es denn mit ihm weitergegangen?
Nicht gut.
Rhea spürte, wie Rix versuchte, eine Erinnerung zu unterdrücken. Doch schon bald stand sie in seinem Fell neben Fennec, vor einem hässlichen, lallenden Löwen, und erhielt die bittere, endgültige Antwort auf ihre Frage. So schnell wie diese Erinnerung, dieser Sprung gekommen war, so schlagartig fand sie sich direkt zurück in der dunklen Höhle, in der sie Rix plötzlich leise winseln hörte.
Alles okay?
Mhm. Ja, klar. Ich...
Und plötzlich brach es aus ihm heraus. All die angestaute Trauer, nicht nur über Fennec, auch Frau Flaki, Herr Gerd, die Toten auf Serapeum und all die anderen. Und selbst Rack und Sanche würde er aus seinen lebhaften Erinnerungen wohl in seinem Leben nie wiedersehen. Welchen Unterschied macht es da letztlich, ob sie noch lebten? Bei diesem Gedanken wurde er wütend auf sich selbst, hoffte, flehte innerlich, dass es ihnen gut ging und weinte nur noch hemmungsloser. Da spürte er, wie Rhea näher kam. Sie machte beruhigende, ihn zugleich betörende Geräusche und begann schließlich sachte, sein Nackenfell zu lecken.
»Schon okay. Wir haben alle jemanden verloren. Du musst dich nicht schämen. Ich find's wunderschön, dass du um ihn weinst. Er war dir wirklich ein Bruder und in deiner Trauer hältst du ihn am Leben. Ich wünschte, ich könnte das. Weißt du was? Ich hab's so lange verdrängt, aber du hast mich nach meinen Schwestern gefragt. Und du warst so tapfer und hast dich nur wegen mir sehr schmerzhaften Erinnerungen gestellt. Dann, wenn du magst, dann erholen wir uns jetzt ein bisschen und dann würde ich gleich mit dir versuchen, mich mal an Esti und Lana zu erinnern.«
Das ließ Rix sich nicht zweimal sagen. Was er dann schließlich sah, war schnell vorüber, doch es reichte ihm, um zu verstehen. Offenbar waren Rheas Erinnerungen, ganz wie sie selbst, nüchtern und pragmatisch, aber voller Liebe. So fand er sich bald in einem dichten, dunklen Fichtenwald, unterwegs mit seiner, mit ihrer, großen Schwester Esti, die wachsam vorwegging, während Rix, das heißt Rhea, den Nachzug bildete, wie die Elefanten es genannt hätten, und so ihre jüngste Schwester Lana zwischen ihnen beschützte. Wobei Rhea nur unwesentlich älter war, offenbar stammten sie aus demselben Wurf, doch Lana war deutlich zierlicher und kleiner als Rhea, und Esti, die definitiv aus einem früheren Wurf als Rhea und Lana stammte, hatte augenscheinlich vom ersten Moment an Rhea mit viel Verantwortung für die geradezu zerbrechliche Lana beauftragt. Rix bekam schnell ein Gefühl für ihre Dynamik, eine zwar wortkarge, aber immer liebevolle Atmosphäre, in der Esti den Weg wies und klar den Ton angab, wodurch sie ihre Schwestern alles lehrte, was sie wusste, während die kleine Lana sie wiederum regelmäßig mit ihrer Sicht auf die Welt zum Lachen brachte, wenn sie zum Beispiel mit den zierlichen Pfoten auf einen Schmetterling wies und rief:
»Dada, ein Flatterblatt!«
Rix fühlte sich unglaublich wohl in Rheas Haut und wäre am liebsten noch viele Monde mit den Schwestern gewandert, doch schon im nächsten Moment hörte er die Stimme, die offenbar all das zunichte gemacht hatte.
»Schönen guten Abend, die jungen Damen. Was machen wir denn so spät noch hier draußen im Finsterforst? Solltet ihr nicht längst im Bau bei euren Eltern sein? Und wer ist denn dieses besonders leckere Geschöpf in eurer Mitte?«
Es war ein Wolf, begleitet von zwei kleineren, wolfartigen Tieren, die ihnen plötzlich auf einer Lichtung entgegentraten.
»Schakale, Goldschakale, falls du dich fragst«,
hörte Rix da die für ihn unfassbar gefasste Stimme Rheas aus der Gegenwart.
»So ein Königsguck hat euch was gefragt!«
»Typische Lakaien von Grimm, die seinen halbstarken Söhnen helfen, den Norden zu tyrannisieren. Bist du mir böse, wenn wir gehen, bevor...«
Im selben Moment richtete Esti sich vor ihnen auf und machte sich so breit sie konnte, so dass Skok und seine Schergen gar kurz vor Rix' Augen verschwanden.
»Rhea, lauf«,
sprach Esti leise, ruhig und gefasst. Der Wolf und seine Schergen schienen es nicht einmal wahrzunehmen. Doch Rhea haderte offenbar, sie blickte von Esti auf Lana und zurück, als die Schakale begannen, Esti zu flankieren und Skok sabbernd auf die verängstigte Lana zuging. Rhea überlegte panisch, sie konnte Lana vielleicht packen und ein Stück mit ihr laufen, aber zusammen würden sie niemals einem Wolf...
»Rhea, lauf!«
schrie Esti da zuletzt, doch Rix sah nun nichts mehr, sondern hörte nur noch leiser werdende Kampfgeräusche, bis sie sich wieder vollends in der Xolox-Höhle fanden. Diesmal war es Rhea, die im Dunkeln schluchzte, Doch so wie die Grenzen zwischen den Erinnerungen der beiden Füchse verschwanden, so wurden auch ihre Gefühle eins. Reas Trauer war seine Trauer, und seine Wut auf die Wölfe war auch Reas Wut. So sprach er, während er sachte, tröstend ihren Nacken leckte, nüchtern und gefasst wie zuvor Rea. Wir werden sie rächen. Frag mich nicht wie, aber Grimm und all seine Schergen werden dafür büßen.
Das ist lieb, dass du das sagst, und danke, dass ich sie noch mal sehen durfte.
Rix hörte wieder ihren nüchternen, gefassten Ton, doch er wusste nun, wie sehr Rea tatsächlich mit ihrer Fassung rang.
Ja klar doch, ich danke dir. Du hattest eine wunderschöne Familie. Ich hätte noch ewig mit euch laufen können.
Ja, yeah, ich auch.
Es tut mir so leid. Ich wünschte, wir könnten sie wirklich wiederbeleben.
Aber leider ist die Erinnerung alles, was uns bleibt.
Soll ich dir dann auch noch mal meine Schwester zeigen?
Ja klar, wollte ich doch gerade schon.
Ja, es ist aber auch echt nicht viel, wenn überhaupt etwas. Mehr ein Schatten einer Erinnerung. Wir waren damals im Schnee mit unserer Mama auf Futtersuche.
Rix schloss die Augen. Er hörte erst eine, dann zwei entfernt rufende Fuchsstimmen, die langsam näher kamen.
Aja! Aja!
Aja!
Aja!
Aja!
Aja!
Aja!
Aja!
Aja!
Er erwartete eine schneeweiße Waldlandschaft, doch tatsächlich sieht er sich plötzlich auf einer Klippe am Meer.
Raja!
Hört er sich selbst rufen, allerdings steht er dabei wortwörtlich neben sich.
Siehst du das auch? Fragte er Rea.
Also ich sehe mich.
Raja!
Also sehen wir uns? Gegenseitig? Und wo sind wir?
Rea studiert die Umgebung. Schnell erkennt sie die Oleanische Meeresbucht, das Ende der Welt. Gleich darauf entdeckt sie unweit vor ihnen einen jungen, einsamen, früchtetragenden Olivenbaum und darunter eine junge...
Da bist du ja!
Hört Rea Rix' Stimme wie aus ihrem eigenen Körper, während zugleich ihre Stimme aus dem Körper neben ihr erklingt.
Mama, Papa, guck mal! Ich kann Oliven picken wie ein Rabe!
Quack!
Schlagartig wurde beiden schwarz vor Augen, und statt des Meeres herrschte bald wieder der stickige Geruch der Xolox-Höhle.
Was war das? Das war nicht deine Schwester. Und wenn ich mich gesehen hab?
Ich hab auch mich gesehen. Wir haben uns selbst gesehen. Gegenseitig.
Wir haben uns gegenseitig selbst gesehen?
Genau. In der Erinnerung.
Aber das war keine Erinnerung.
Nee, zumindest nicht an die Vergangenheit. Aber das war unser Baum, der, den du gepflanzt hast, am Ende der Welt. Und unsere...
Sag's nicht.
So sehr Rea sich sträubte, es zu glauben, sie wollte ihn instinktiv mal wieder eines billigen Tricks und der niedersten Absichten beschuldigen. Doch sie wusste es inzwischen besser, wusste, was sie gerade gesehen hatte. Ihre Zukunft. Ihre Tochter. Nach all dem, was sie bis hierher mit Rix erlebt hatte, war es mittlerweile das kleinere Problem, diesen Fakt einfach zu akzeptieren. In ihr kämpfte allerdings noch ein gewisser Stolz, der sich solch eine gemeinsame Zukunft durchaus ebenfalls vorstellen konnte, nur wollte dieser Stolz, und somit sie selbst, in dieser Sache gerne zumindest mitentscheiden dürfen und nicht einfach unweigerliche Ergebnisse in einer unerklärlichen Schicksalsvorschau vorgesetzt bekommen. Sie spürte, wie Rix neben ihr zögerte, unentschlossen, was er als nächstes sagen oder tun sollte.
»Weißt du was?«
fragte Rea schließlich in die dunkle Stille.
»Wenn's eh so kommt, dass wir, naja, du weißt schon, dann können wir jetzt eigentlich auch schon mal anfangen zu üben.«
Sprach sie und begann zärtlich, wie bestimmt, an Rix Ohr zu knabbern.
Sie hörten Rix der Graue. Ein Märchen der Gebrüder Sommer.
Fünftes Buch. Herz aus Arrakasch.